You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen zur 60. Folge von Cap vs. App und dem Beginn der vierten Staffel. Hallo.
How are you, lad? Um schon mal vorauszugreifen.
Du fängst mit deinem New Englander-Akzent an, wa?
Ja, ich habe ja jetzt gerade viel Zeit gehabt, um das zu üben.
Wir besprechen heute The Lighthouse von 2019, deshalb auch dieser Anfang von Iskander.
Und die Leute wissen das noch gar nicht, ne? Stimmt. Wir müssen wieder ins Ordnen eigentlich, wie Podcasten geht, damit ihr Eindruck.
Ja, ich denke, das wird heute ein bisschen uneben, aber das, das glättet sich dann im.
Ja, das ist so Soft-Opening machen wir heute wieder. Und was ist der zweite Film?
The Naked Gun von 88.
Ich muss dazu sagen, eigentlich wollten wir Winter AD machen, aber den gibt es nicht so wirklich in den USA irgendwie zu ergattern, ne?
Das wird mir im Laufe der nächsten Woche irgendwann zur Verfügung gestellt durch die Uni-Bib.
Vielleicht machen wir ihn einfach nach.
Ja.
Oder wir warten ein Jahr. Mach das dann beim nächsten Tag da ein, ey.
Ja, also ich habe eine Liste von Filmen, das überschreitet alle Maße. Ja.
Ich habe auch geguckt, was eine DVD kostet oder ob es das irgendwo als Stream gibt. Die DVD kostet 50 Euro. Oh. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das Gute ist, beide Filme, die wir heute besprechen, Lighthouse und Naked Gun, gibt es bei den gängigen Streaming-Anbietern.
Also bei mir beide auf Amazon, für die in Deutschland auch.
Auf Netflix gibt es Naked Gun und auf Amazon gibt es Lighthouse. Genau. Ja,
super.
Aber lass uns doch, bevor wir zu den Filmen kommen, wir haben ja relativ viel zu besprechen. Wie geht's dir denn, Maxim, da drüben? Wie war der Sommer?
Das war wahrscheinlich der schlechteste Sommer, den ich in meinen 26 Jahren erlebt habe. Es ist wirklich kaum etwas passiert. Colette ist operiert worden. Sie hatte ja hier diese Blinddarmentzündung. Wir sind nirgendwo hingekommen, wirklich, weil alles gesperrt und geschlossen war. Und ja, ich habe mich eigentlich nur auf die Arbeit konzentriert.
Also man kann eigentlich sagen, so wie wir die letzte Staffel beendet haben, so beginnen wir die neue, ne? Auch ein bisschen. Okay.
Ja, aber bei dir hat sich viel verändert, wa? Ich darf dich jetzt als Master ansprechen.
Ja, hab es endlich geschafft, nach doch einem eigentlich in Regelstudienzeit nur 2 Jahre langem Studium, das nach fast 5 Jahren zu beenden. Und das Weinverkaufen hat sich doch auch zu einem starken Aspekt in meinem Leben entwickelt.
Beziehungsweise professionellen Anteil, ne?
Genau, ich verkaufe jetzt professionell Wein. Das hat sich vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen angebahnt, wer auch diesen Podcast gehört hat, dass Wein doch eine gehörige Rolle in meinem Leben spielt. 2 Standbeine, also ich habe jetzt auch nicht ohne Grund so lange studiert. Das finde ich auch ganz gut, weißt du, dass ich jetzt nicht einfach so in einen komplett neuen Bereich reingehe und irgendwie meine fast 9 Jahre studiert. Also es hört sich so an, als ob ich in den 70er studiert hätte, ne? Wo das ja möglich war, so lange zu studieren. Ich habe ja Bachelor, Master gemacht, also eigentlich das auf Effizienz getrimmte System. Und wie man sieht, kann man sich, wenn man mit genug Impetus dahinter steht, genauso lange studieren wie diese ewigen Studenten. Was gibt's noch Neues? Meine Freundin ist eingezogen, aber das war ja schon davor der Fall, glaube ich, ne?
War es das? Also, ich bin mir nicht sicher.
Wir haben auch ordentlich InDesign-Geschichte weiter vollführt. Jetzt haben wir auch einen neuen Teppich und einen neuen Couchtisch und einen neuen Fernseher. So eine Metamorphose, weißt du? Vorgestern ist unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Das heißt, da kriegen wir auch eine neue Waschmaschine. Einen neuen Kühlschrank haben wir schon. Also dieser studentische Lifestyle wird in großen Schritten überwältigt. Und, oder bewältigt, besser gesagt. Und langsam merkt man, dass man doch nicht mehr 18 ist, weißt du? Mhm. Wenn man sich halt wirklich wie Schmitz Katze darauf freut, also erstmal, dass man Schmitz Katze sagt und zweitens, dass man sich auf Kühlschränke und Waschmaschinen freut. Ist ein neuer Vibe, weißt du, in dem ich mich gerade befinde.
Lebensrhythmus auf jeden Fall.
Ja, genau. Und man freut sich einfach mal auch, um 20 Uhr nach der Arbeit zu Hause zu sein einfach und vielleicht was Schönes zu sehen und dann in die Hi-Hat zu gehen, ne? Was trinkst du denn?
Ich trinke gerade einen Smoothie.
Selbstgemacht oder gekauft?
Selbstgemacht. Sojamilch, gefrorene Beeren, Banane und Ananas eingelegte. Mittagssnack für mich und stärkt auch für Basketball.
Du spielst wieder viel Basketball, ne?
Ja.
Die Normalität ist dem Fall zurückgekehrt, dass halt die Streetball Courts wieder auch gut gefüllt sind.
Oder? Gut gefüllt würde ich nicht sagen. Ich spiele halt mit Kollegen aus der Fachschaft. Das ist so
oder
2 gegen 2.
2 gegen 2, okay.
Ja, und das ist auch so gewissermaßen unser Covid-Bubble. Also Wir wissen, dass wir miteinander abhängen. Das ist so der Großteil unseres sozialen Kontakts. Darüber hinaus schauen wir manchmal zusammen Filme. Wir wissen aber noch nicht, was du trinkst, Iskander. Also können wir nicht starten.
Das machen wir, das stimmt wohl. Also ich trinke heute zwei Weine. Der eine muss noch dann geholt werden, weil wir den nach zum Fisch trinken werden. Aber beginnen wir mal mit einem Petnat, der Pio Pio, also ein einfach vergorener Sekt.
Ja,
also
Thirsty schön, Thursday.
Richtig, genau, das ist mein Lebensmotto. denke, das ist ein ganz guter Wein, um mit Lighthouse zu starten, weil dieses leichtfüßige, feine Prickeln einen wunderbaren Gegenpol setzt zu dem Film, den wir jetzt besprechen werden. Finde ich.
Magst du die Zusammenfassung?
Ja, muss ich ja machen. Also Lighthouse von Robert Eggers aus dem Jahre 2019 handelt von zwei Leuchtturmwärtern, Thomas Wake und Ephraim Winslow, gespielt von Willem Dafoe und Robert Pattinson, die eben für 4 Wochen auf eine, das ist das äußerste Nova Scotia, ne? Auf so eine kleine Felseninsel, wo halt dieser Leuchtturm drauf ist, gebracht. Und sollen halt da ihren Dienst tun. Thomas ist, ja, ein humpelnder Greis mit langem Rauschebart. Und Ephraim ist, oder Winslow, wie er sich im Film nennen lassen will, ist, ja, ein Mitte-30-Jähriger oder Anfang-30-Jähriger, ne? Und genauso werden auch die Rollen verteilt, nämlich während Thomas oben das Licht hüten darf, der Winslow muss dann die ganze Scheißarbeit machen. Die überleben auf irgendeine Art und Weise. Sie kommen für die ersten 4 Wochen ganz gut zurecht. Da haben nächtliche Trinkgelage meistens eine große Rolle. Und dann, und danach, nach dem großen Kater, nach den 4 Wochen müssen sie feststellen, dass ein großer Sturm aufzieht und die beiden weiterhin auf dieser Insel festhält. Da würde ich mal stoppen.
Ja, so spitzen sich auch die Konflikte zu.
Das, glaube ich, sollte klar sein.
Als du den Film zusammengefasst hast, habe ich mir überlegt, wie ich das machen würde und realisiert, dass mir nicht wirklich eine narrative Struktur hängen geblieben ist.
Ich habe mich sehr an den Plot festgehalten, ne?
Und der Film erhält auch seinen Drive nicht zwangsläufig durch den Plot. Der Plot ist eher eine Grundlage für die surrealen Momente im Film, diese Traumsequenzen und das Fantastische. Wir besprechen diesen Film eigentlich als Indie-Darling. Er könnte aber auch unter dem Genre-Aspekt, vor allem Horror,
eindeutig, ja,
besprochen werden. Das ist so dieser neue Arthouse-Horror, ne? Dem vor allem A24 spezialisiert, aber auch getragen von Robert Eggers durch den Witch oder wie wir gerne sagen, The Witch.
Oder VVH. Also es gibt 3 Lesarten von diesem Film, meines Erachtens. Weil auf dem Cover sind die beiden Vs einzelstehend. Die sind nicht zusammenhängend mit dem Itch. Mhm. Aber hey.
Lighthouse, beide sehr stilisierte Filme. Ja, wie gesagt, diesem Arthouse-Anspruch oder diesen Anspruch irgendwo erheben, die auch nicht fehl am Platz sind auf diversen Festivals. Ja, und Robert Pattinson und Willem Dafoe, das sind 2 Namen, ne? Willem Dafoe als alter Meister und Robert Pattinson als junger, aufstrebender Superstar.
Also du hast gerade mehrere Sachen angesprochen. Kommen wir erstmal zu Willem Dafoe und Pattinson. Es ging ja wirklich darum, dass wir im Vorfeld nochmal nachschauen mussten, ist das wirklich ein Indie-Darling? Weil wenn man sich so das alles mal zusammen anschaut, denkt man nicht, dass der Film nur 4 Millionen gekostet hat. Hat 18 Millionen eingespielt, das ist mal nur als Nebennotiz, aber für 4 Millionen diesen Film umzusetzen, finde ich, ist eine produktive Meisterleistung wirklich. So ein teurer Tatort mit Til Schweiger kostet genauso viel und das musst du mal gegenüberstellen. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist das neue Arthouse-Kino. Ne? Man könnte sagen, da gibt es viele Kapitelchen, die da gesetzt werden, die es ja zum einen so arthausig machen, zum anderen aber auch zu hätten zum Scheitern bringen können. Und wenn wir damit beginnen, wie dieser Film hier anfängt, du hast ein, das ist kein 4:3 Format, das ist fast quadratisch. Ich habe es nachgeguckt, das ist 1,19:1. Ganz, ganz altes Format, in dem vor allem eben frühere Stummfilme und dann die ersten Tonfilme präsentiert wurden. Ne? Du hast natives Schwarz-Weiß. Also das ist nicht ein Farbfilm, der danach in Monochrom gegradet wurde, sondern wirkliche Kodak-Rolle, die schwarz-weiß ist. Und das sind aber die beiden Punkte. Normalerweise wird genau das Gegenteil gemacht. Du hast sowas wie Francis Ha von Farbe zu schwarz-weiß gegradet. Mhm. Und da hast du diesen Artsy-Moment und das ist halt so typisches Arthouse-Kino vor 10, 15 Jahren in der Richtung, ne?
Ja, sowas wie Oh Boy auch in Deutschland.
Ja, ne? Genau. Die kommen ja aus der gleichen Bewegung auch, aus dieser Mumblecore-Bewegung, beide Filme. Und jetzt hast du das Ding hier. so hoch gestylt, aber mit Rückgrat. Du hast echt ein Schwarz-Weiß. Du hast die Überlegungen gemacht, welche Kamerafilter gibt es, welche Linsen habe ich benutzt. Die Sprache in diesem Film ist ja wirklich eine authentische Sprache. Und ich finde, diese Authentizität zieht sich bei Robert Eggers Werk so durch. Er hat bisher zwei Langspielfilme gemacht, ne? Hier Witch und Lighthouse. Die beide sind so unterschiedlich in ihrem Sujet, in ihrer stilistischen Ausformulierung und auch in ihrer Genrebrisanz. Und trotzdem siehst du meines Erachtens, dass beide Filme aus der Feder eines Filmemachers kommen. Ja, wirklich einzigartig mit so einer Akribie dahinter zu stehen, dass man wirklich etwas abliefern will, was ursprünglich wirkt.
Ja, ich hänge mich immer bei diesem Wort authentisch etwas auf. Eben weil dieser Film auch so stilisiert ist und die Sprache vor allem so stilisiert ist. Ich meine, wir haben nicht wirklich einen Zugang zu einer vermeintlich authentischen Sprache vom späten 19. Jahrhundert. Ich meine, das kann man ja nachlesen, aber das kann man nicht wirklich hören. Es gibt ja Aufnahmen, aber selten. Und das muss gewissermaßen nicht rekonstruiert, sondern einfach konstruiert werden. Und für mich ist da die Leistung wirklich so bewundernswert, weil das aus diesen diversen Elementen gezogen wird. Ich sehe auch vor allem Elemente des Expressionismus, des deutschen Kinos in diesem Film. Vor allem bei diesen unglaublichen Kamerafahrten, die in die Vertikale laufen. Das ist für mich 1A Murnau und die Kamera Karl Freunds. Dieser Film, mir ist er ehrlich gesagt fast 20 Minuten zu lang. Aber er bringt es über das Ziel hinaus, eben weil er von zwei Elementen getragen wird. Einmal von der schauspielerischen Leistung und das Bild. Ich kann mich an diesen Bildern fast nicht satt gucken. Ich finde sie so faszinierend. Sie haben eine gewisse Textur, da ist eine Kernigkeit in dem Bild zu sehen, das will man fast anfassen, weißt du, was ich meine? Das bringt vor allem die Texturen und die Materialien im Film auch akzentuiert heraus. Dieser Film handelt gewissermaßen von Arbeit und von den materiellen Bedingungen eines Überlebens am Limit. Und du hast ja schon die wie nennt sich das auf Deutsch? Die Nachtpöttchen?
Bettpfann heißt das.
Ja, wir haben es hier mit Fäkalien zu tun, aber dann auch mit diesen verschiedenen Texturen. Ja, den Lebenskontext ihres Miteinanders und ihres Überlebens bilden.
Es ist ein Film in Schwarz-Weiß, ne? Darf man natürlich nicht vergessen. Da wurden halt Filter benutzt, die eben sonst zum Beispiel rot zu tiefsten Schwarz machen. Das sieht man vor allem im Finale. Und du hast das Meer, Terpentin, Blut, Pisse, auch wieder ursprüngliche in diesen Kräften, die da aufeinander wirken. Und du hast Stein, du hast Stahl. Ich verstehe, was du meinst mit diesem, oder das sieht man ja eigentlich in diesen Bildern, mit dieser Haptik, dieses Schwarz-Weißes. Und das finde ich so beeindruckend, wie man eben aufgrund der Entscheidung, etwas in Schwarz-Weiß zu machen, es lebendiger macht eigentlich, als ob man es in Farbe macht. Ne? Und weil es ein Integrum Schwarz-Weiß ist und eben nicht irgendwie verklausulierte Künstlerei, sondern mit Verstand daran gegangen wurde. Und der Typ ist ja auch obsessiv in seiner Vorbereitung für genau diese sprachlichen Aspekte. Er hat für diesen Film da gibt es irgend so ein Buch, wo so eine Frau Leuchtturmwärter interviewt hat um die Jahrhundertwende, ne? Und das hat er als Ausgangsmaterial eben genommen für die Dialoge und damit wurde vor allem Willem Dafoes Figur eben konstruiert. Ich finde das halt so spannend, weil ich habe sowas, also wenn du heutzutage, klar bei Jane Austen Filmen wissen wir alle, wo eben die Sprache herkommt, das sind ja Kostümfilme, ne? Da siehst du Menschen von heute, die sich verkleiden. Mhm. In diesem Film, und das war bei Witch genau das gleiche, ich wurde sofort reingesogen in diese Welt, aber es ist eben nicht, vielleicht ist deshalb authentisch ein irreführender Begriff, weil es ist, wie du sagst, eben auch durch diese expressionistische, diese träumerischen Fiktionen oder albtraumhaften Fiktionen vor allem, die ja Winslow begleiten, so eine Vieldeutigkeit ist in diesem Film vorhanden. Und es gibt mehrere Ansätze, glaube ich, um diesen Film irgendwie für sich handhabbar zu machen. Es ist auch ein Film, wir haben den uns auch gekauft, weil ich ganz genau weiß, dass ich den noch 2-3 Mal gucken werde in meinem Leben. Und ich glaube, das ist ein Film, der auf so eine ganz gewisse Mindgame-Art auch mehrere narrative Funktionen erfüllen kann. Weil er eben so offen gestaltet ist. Ja, ein herausragender Mindgame-Film, wenn ich es nochmal so überlege. Damit habe ich mich ja in meiner Bachelorarbeit beschäftigt. Und das wäre wieder so ein Film, wo man das extrem gut ansetzen kann. Weil ob es jetzt wirklich zwei Männer auf einer Insel sind, ob es nur einer ist, ob es der gleiche ist, ob es gar nichts ist, das ist alles irgendwie, das sind verschiedene Endpunkte, oder?
Ja, also eine Vielschichtigkeit auch. Vor allem die letzten Szenen, finde ich, so stark. Sie spielen mit dem Topos des Erhabenen. Es gibt einen Moment, wo das Kino an sein Limit kommt und die Erfahrung an sein Limit kommt. Und das ist technisch so gut gelöst, finde ich. Setzt auch die richtigen Akzente für einen Horror, der über den Jumpscare hinaus deutet. Ja.
Das ist halt nachhaltiger Horror, der eben reflektiert auf uns. Kein Affekt, es ist halt nur Effekt. Und der Nachhall ist viel stärker. Mhm. Man muss aber dazu sagen, sobald danach irgendwelche Möwen vorhanden sind, gibt es halt schon ganz klare mythologische Referenzen. Ne? Muss man einfach mal festhalten. Es ist auch wieder dieses Schwingen zwischen tradierter Erzählhaltung und aber auch dann diesen No-Fucks-Were-Given-Moment. Ich habe mich wirklich in 3-4 Momenten an Tarkovsky und Bergman erinnert gefühlt und mit denen ich mich ja sehr auch ausführlich in meiner Bachelorarbeit eben vor Jahren beschäftigt habe. Dieses freie Radikal, was du überhaupt keinen Bock darauf hat, dir irgendwas zu geben, irgendeine logische Konsequenz aus einer narrativen Folge, sondern nur diese künstlerische Kraft, die dann potenziert wird in allen Kanälen, die dieser Film zur Verfügung hat. Das hat mich extrem daran erinnert.
Dabei auch noch ganz kurz, bevor wir weitermachen mit The Naked Gun, würde ich den Schnitt auch betonen. Das ist so, also in diesen Traumsequenzen, die Montage, also vor allem auch diese hervorragende Masturbationsszene, die Aneinanderreihung der Bilder und der Einstellung ist wirklich top. Mir fällt gerade auch auf, mir gefällt der Film im Gespräch mit dir besser. Das ist ein Film, den man mit anderen Menschen gucken muss und mit anderen Menschen auch besprechen muss. Der provoziert auch gewissermaßen. Ja. Und das muss man thematisieren, aufgreifen.
Ja, der Film braucht ein Zwiegespräch, so wie es das ja im Film auch immer gibt. Muss man einfach sagen, ne? Für mich eine ganz klare Sehempfehlung.
Ja, für mich auch.
Oder mehrfach Sehempfehlung sogar.
So auch gewissermaßen beim nächsten Film, den wir besprechen. Dafür aber ein harter Cut, was
die... Wobei ich aber eins sagen muss, ich war ein bisschen schockiert, dass du den noch nie gesehen hast. Wie geht das, frage ich mich.
Es gibt immer wieder so Filme und das ist auch gewissermaßen die Freude der Entdeckung.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Aber dafür kannst du dir jetzt volle Dröhnung geben. Also nachdem wir gestern ja gesagt haben, dass wir einen anderen Film machen müssen, du hast jetzt ja noch 2 Filme zum Gehen. Das Schöne ist, die sind auch immer sehr gut proportioniert. Also Naked Gun dauert 1:20. Du kannst gerne mal den Plot uns geben.
Frank Drebin, gespielt von Leslie Mann, ist...
Drebin heißt der Mann. Drebin.
Drebin.
Das geht ja gut los hier.
Okay. er ist Cop bei der sogenannten Police Squad in Los Angeles und ist ein Held unter den Cops, aber gewissermaßen nicht aufgrund seiner besonderen Fähigkeit, sondern aufgrund seiner Inkompetenz schafft er es immer wieder, seine Fälle zu lösen und die Bösen hinter Gitter zu bringen oder auch nur zu verkloppen. Auf jeden Fall, sein Partner wird angeschossen bei einem Drogendeal und er muss den Fall lösen. Gleichzeitig ist die Queen in Los Angeles zu Besuch und er muss einen Komplott gegen sie stoppen.
Der Typ macht so eine Terrorzelle, wo Muammar al-Gaddafi, Michail Gorbatschow und Khomeini an einem Tisch sitzen auf, um dann einen Drogendeal hinterherzugehen und Elisabeth II. Zu retten. Und daran merkt man meines Erachtens schon, dass das ein sehr quirliger Film ist, ne? Auf eine ganz gewisse Art. Das ist natürlich eine absolute Parodie. Es gibt so viele intertextuelle Referenzen, da wird eigentlich jeder auf die Schippe genommen. Popkultur, Gesellschaftspolitik, alles Mögliche, das steigert sich meines Erachtens in den es gibt 3 Filme davon, das ist eine Trilogie. Vor allem im 2. da geht es dann viel um die Bush-Administration, also die von Senior. Dahinter steckt halt, also die 2 Zucker-Brüder und Abrahams, die eben für diese Filme verantwortlich sind. Es ist ja auch ein, man könnte eigentlich sagen, Kino-Spin-Off aus einer 6-teiligen Serie, die eben Police Squad hieß. Ja, also das ist ein Film, der in so einer gleichen Tradition steht wie Hot Shots. Hast du den gesehen?
Nee, auch nicht.
Dir fehlt also ganz viel Comedy Gold aus den 80er Jahren anscheinend.
Mir fehlt generell ganz viel Comedy und ich hole das in letzter Zeit nach und sehe dann auch ganz gewisse Kontinuitäten und empfinde erneute Lust beim Schauen. Das ist für mich in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, immer mehr auf dem Radar gewesen oder gekommen. Unglaublich bereichernd.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht ein Zutun hatte oder unser Podcast dazu ein Zutun hatte. Ich glaube, wir hatten beide immer wieder so blinde Flecke in unseren filmischen oder in unseren Filmografien, die wir bis dahin hatten, ne? Und ich glaube, dass eben dieses fokussiert darüber auch sprechen und das thematisieren, das eben zutage fördert. Mein großes Learning aus dem Podcast ist Kinderfilm oder Familienfilm. Das war für mich so, Paddington 2 war für mich so ein augenöffnendes Erlebnis gewesen, dass man eigentlich nie sich sicher sein darf, dass etwas scheiße ist, bis man es wirklich gesehen hat.
Mm.
Das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiges Learning, oder? Was wir hier beide dadurch durchgemacht haben. Deswegen für dich, nächste Lektion, nachdem du die 3 nackte Kanone-Sachen gesehen hast, ist Hot Shots, was so ein bisschen Top Gun-Verarsche ist, wo Charlie Sheen mitspielt, als er noch super jung war und noch nicht der alkoholsüchtige, chauvinistische Bastard, der er jetzt halt irgendwie ist. Naja, ich muss ganz kurz den anderen Wein holen.
Okay.
Jetzt mache ich einen Vollmond-Chasselas auf von Harteneck aus Baden. Der heißt deshalb Vollmond, weil er am 14.09.2019 bei Vollmond am Morgen gelesen wurde.
Oh je. Okay.
Also,
und das ist kein Gimmick.
Also ich muss sagen, ich bin großer Fan von Harteneck, aber ich finde sowas in Sachen. Na, es gibt ja den Mondkalender von der Frau Thun, in dem es so Blüten- und Wurzeltage gibt, damit du weißt, wann du trinken darfst und wann nicht.
Aha.
Und ich habe mir das mal runtergeladen, um, nachdem ich mit Leuten Wein trinke, zu gucken, ob wir Spaß an diesem Wein haben.
Mhm.
Und wenn danach da steht, wir haben einen Wurzeltag, also einen Tag, in dem man eigentlich nicht trinken sollte, denke ich mir so, ja, siehst du, man muss halt einfach nur, also es ist auch ein bisschen psychosomatisch natürlich, ne?
Naja.
Deswegen ist sowas wie ein Vollmond-Chasselas auch psychosomatisch, aber ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Weingut an sich. Ob man da so viel Hokuspokus dazu packen muss, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal. Ja, mach mir erstmal sprachlos. Ich glaube, ich habe heute totales Anti-Pairing gemacht, wirklich. Dieser Wein ist, obwohl er so ein Einsteiger auch in ganz gewisser Weise ist, ziemlich tiefgründig und hätte vielleicht besser zu Lighthouse gepasst. Das Blubberwasser, was ich davor getrunken habe, ist halt fuchsig fidel und würde halt besser zu Naked Gun passen.
Mhm.
Vielleicht erzeugt das ja Reibung, die auch entscheidend ist, ne? Aber ich wollte dich eigentlich fragen, weil du ja jemand bist, der die Filme das allererste Mal in seinem gesamten Leben gesehen hat, dass du allen mal jetzt deine Meinung kundtust.
Also ich habe herzhaft gelacht, auf jeden Fall. Ich sehe diesen Film auch als Station und auch als Kreuzung von 3 verschiedenen Traditionen. Zum einen den Slapstick, vor allem Buster Keatons. Wir haben ja The General haben wir geschaut.
Ja.
Ja, und wir haben hier, das ist vor allem in der Szene, wo der Partner von Frank angeschossen wird. O.J. Simpson als Detective Nordberg. Also die Gags, die darauf folgen, das ist direkt aus Buster Keaton. Diese Rube Goldberg-Momente, wo er von, also fast wie ein Pinball in der Maschine oder ein Element in der Maschine weitergetrieben wird. Diese Steigerung, aber auch das Prozesshafte, das macht die Komödie in diesen Momenten aus. Dann haben wir den dialogischen Witz, der so unglaublich schnell ist. Und zum einen ist das diese Tradition des Screwballs, aber dann auch die Marx Brothers, Momente, in denen Bedeutungen sich ineinander gekehrt werden.
Beziehungsweise auch pervertiert werden.
Ja,
ne?
Ja, absolut richtig. Und dann diese visuellen Gags aus dem Absurden. Diese 3 Einflüsse kommen in diesem Film zusammen und erzeugen was wirklich Besonderes. Und das ist ein Film, der auch nicht wirklich von seinem Plot getragen werden kann, der nicht wirklich Interesse an der Logik eines Plots hat und diese Logik gewissermaßen bricht und auch die vierte Wand bricht.
Ja.
Diese Illusion oftmals scheitern lässt, dieses Als-Ob des Kinos oder beziehungsweise das Als-Ob des traditionellen Hollywood-Kinos oder des traditionellen Systems und eben den Zuschauer auf seine Position als Zuschauer aufmerksam macht. Immer noch als Entertainment funktioniert.
Also es ist in dem Sinne auch wirklich werthaltiges Entertainment und das ist ja das, was ja irgendwie immer so als Antipode angesehen wird. Ne? Entweder bist du eben nachhaltig oder du bist halt unterhaltsam. unterhalten. Und ich finde, hier wird gezeigt, dass beides geht. Und jetzt fand ich gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, die vierte Wand wird eingerissen. Zum anderen auch den Aspekt, dass es ja so schnell geht, ne? Dass ja viele Cues, also komische Cues dort ja am laufenden Bande wirklich dir präsentiert wird und dass du eigentlich super schnelle Auffassungsgabe haben musst, um alles, was in einem Bild oder in einem Frame oder in einem Satz dir präsentiert wird, leicht zu durchdringen. Deswegen auch bei dem Film würde ich mehrfaches schauen. Lohnt sich hier einfach.
Ja.
Das mit der vierten Wand, es gibt so einen ganz schnellen Gag, der dauert 2 Sekunden, als sie bei diesem Forschungslabor sind in der Polizeieinheit und da läuft danach sein Captain, Ed heißt der, durch die Tür und Frank, also Frank Drabin, läuft dann durch die Wand. Weil die Wand ist halt eine Kulisse, die halt nicht geschlossen ist, sondern eben nur für das Kamerabild, ne? Und genau diese Kleinigkeit, oder hast du das gesehen?
Ja.
Okay, gut. Das ist genau das, was du meinst, ne? Dieses, seinen eigenen Standpunkt kennen und vielleicht wissen und das mit diesen 3 Traditionen ist wirklich ein sehr lohnenswerter Ansatz, ne? Seine Position zu kennen und auch zu wissen, wovon man sich bedient, das dann aber auch wirklich respektvoll und innovativ exekutiert, weil man diese 3 Sachen zusammenbringt. Das auch in so einer Phase vielleicht, wo das eben auch noch so ein unverbrauchter Blick gewesen ist, ne? Heutzutage, klar, wir sind im Post-Sitcom-Gesellschaft gelandet, ne? Wo genau diese Comedy-Elemente so bis zum Erbrechen irgendwie ausgeführt wurden. Das bedeutet, dieser frische Blick war dort noch möglich. Heute wird viel irgendwie verwaschen. Deswegen ist es für mich halt so Comedy Gold, was so auf einer eigenen Empore steht und was eigentlich jeder, der sich irgendwie mal mit Komik auseinandergesetzt haben möchte, eigentlich kennen muss, weil da viel eben wirklich exponiert wird, ne?
Ja. Dieser Film ist mit einem PG-13 besehen worden oder versehen worden, aber die Komik ist an manchen Stellen unglaublich erwachsen, beziehungsweise erwachsen ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr suggestiv.
Sag doch, wie es ist, Digga. Versaut. Das ist total versaut. Also das Suggerierte ist da relativ offensichtlich in vielen Punkten. Wie gesagt, ich leg dir auch wirklich die 2 Nachfolgefilme ans Herz. Da gibt es so eindeutige Szenen und Sequenzen. Immer wieder krass, was früher irgendwie möglich war, ne? Wo man heute irgendwie verschiedene Filter benutzt, um das irgendwie zu verdecken, die mit wenigen Mitteln so offensichtlich sein können, ohne dass es offensichtlich wirkt. Vielleicht ein bisschen verklausuliert, was ich gerade gesagt habe, aber
ja, ich frage mich, also vielleicht schauen wir einfach nicht die richtigen Filme. Ich weiß nicht, was es ist oder woran es liegt. Ob tatsächlich keine solche Filme gemacht werden oder keine Filme, die eben diese Elemente des Kinos benutzen und aufblühen lassen. Ob das wirklich einfach historisch nicht mehr machbar beziehungsweise anwendbar ist.
Ja. Ob so ein Sättigungseffekt vielleicht eingetreten ist.
Ja, ob das total obsolet ist. Und ob das auch eine Frage der Technologie und, tut mir leid jetzt für das theoretische Wort, aber der diskursiven Situation einfach ist. Also das, was ja salonfähig ist, beziehungsweise was kulturell überhaupt im Gespräch ist. Ich meine, du hast ja diesen Moment mit Gaddafi am Anfang erwähnt und Gorbatschow. Würde das jemandem einfallen, diese Szene zu machen nach 20 Jahren Desert
Nein.
Storm?
Nie im Leben. Das ist genauso was wie Fischers Fritz-Witze oder, weißt du, so Ostfriesen-Witze in Deutschland. Ein ganz gewisser Humor, der auch einer ganz gewissen Zeit eben anhaften muss. Aber es gibt auch Witze und es gibt auch eine ganz gewisse Methode des Witzes in diesem Film. Finde ich, die ist adaptierbar. Beziehungsweise die ist eigentlich, wie gesagt, ein Modell, was man sich ja nehmen kann und mit dem man ja eigentlich was gestalten kann.
Ja.
Und ich habe diesen Sommer auch dafür genutzt, sehr, sehr viele Serien zu gucken. Jetzt beginne ich gerade wieder mit Filmen. Wir haben auch Serien angefangen, zum Beispiel Easy. Kennst du die?
Nee.
Wo über, das sind so Alltagsbeziehungsgeschichten von Menschen in Chicago.
Okay.
Eigentlich super nett und da hast du auch so einen ganz gewissen humoristischen Ansatz, der auf jeden Fall auch auf Tradition aufbaut. Also wir haben auch Columbo jetzt geschaut, gucke ich gerade mit meiner Freundin und ich zeige ihr das gerade alles. Wir haben uns auch die komplette Columbo-Box gekauft deswegen, weil das ist so ungefähr sowas wie, keine Ahnung, Einhörner. Also Columbo ist so, das findest du nirgends irgendwie. Das gibt's nirgends. Ist auch wirklich zu wertvoll, ehrlich gesagt. Ich bin ein großer Fan von dieser Serie. Womit ich den filmischen Blick wieder mir ein bisschen antrainiert habe, ist das Sehsüchte-Filmfestival, was jetzt gewesen ist letzte Woche, das eben zu großen Teilen auch online abgehalten wurde. Es gab auch Präsenzveranstaltungen, aber es gab einen Online-Pass, den man sich holen konnte, und dann konnte man eigentlich den größten Teil des Festivals auch einfach bei sich zu Hause gucken. Da habe ich gesehen, was ja an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis so erzeugt wird, ne? Im deutschsprachigen Raum, da gab es auch viel Film aus Skandinavien, Frankreich, Spanien, auch selbst aus Mexiko und Israel. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, finde ich, im Zeitalter einer neuen Komik stehen. Jeder Film, der mit Komik spielt, experimentiert und eben auch benutzt hat, hat das auf Tradition aufgebaut. Meines Erachtens gab es auch Filme, die sollten witzig sein, haben aber komplett verfehlt ihre Aufgabe als Komödie, weil sie vielleicht sich zu sehr an relevanten Themen unserer heutigen Zeit orientiert haben und vielleicht nicht versucht haben, diese Thematiken in einen universellen Kontext von Komik einzubetten. Und ich glaube, das haben wir bei Naked Gun. Egal wie flach oder egal wie hochtrabend eine Thematik, ein Kontext ist, er wird in diesem Film immer gleich benutzt oder gleich bearbeitet. Und dann entsteht daraus der Lacher, der bei mir immer gleich ausfällt, aus vollem Herzen. Ja. Ne? Vielleicht ist das genau die Frage, wo steht man als der Filmemacher und was kennt man als der Filmemacher und wo will man hin? Und ich glaube, dass so dieses Ideal und Wirklichkeit einfach so ein Mismatch gerade irgendwie darstellt, dass wir vielleicht so eine Handbremse angezogen haben, was so Comedy angeht. Ich habe geschaut vor ein paar Wochen, weil ich mich ja immer wieder auch dazu zwinge, mir Sachen anzuschauen, die ich jetzt nicht auf meiner Bucketlist drauf habe. Always My Maybe heißt der Film.
Schon mal gehört? Noch nie was von gehört.
Der Film hatte 3-4 echt tolle Sequenzen. Die fand ich humoristisch extrem gut und dann hat sich das aber in den anderen ungefähr gefühlten 70 Sequenzen im nichtsartigem Nonsens bewegt. Einen ganz gewissen Effekt erzeugen, ein ganz gewisses Publikum ansprechen, diese typischen Netflix-Parameter irgendwie erfüllen müssen. Ja. Das ist das Problem, weil Leute nicht mehr hinter ihrer Comedy stehen oder nicht wissen, woher sie kommt vielleicht, sind sie witzlos.
Vor 2 Wochen habe ich Swiss Army Man gesehen. Und Daniel Radcliffe spielt in diesem Film für 90 Minuten ein furzendes Kadaver. Das ist unglaublich lustig. Und die Gags funktionieren und ich habe auch da herzhaft gelacht, dass der Film ist in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren gemacht worden. Also es gibt auf jeden Fall Lichtblicke und was ich immer mehr sehe, ist eine Hybridisierung von Elementen aus, also dass man dann auf einmal Horror und Komödie auf interessante und neue Weisen vermischt sieht. Zum Beispiel, wir haben ja diese Szene bei Us besprochen, wo auf einmal NWA spielt. Und das war für mich also unglaublich witzig. Kam aus der Comedy-Erfahrung auch Jordan Peeles. Ich meine, er war ja mit Key und Peele an erster Stelle Komödiant und dann Horrorregisseur. Ich will daran festhalten, dass es immer noch Lichtblicke gibt und dass man immer noch, dass es immer noch Momente, wo dieses Potenzial zu sehen ist.
Obwohl man ehrlich sein muss, du suchst gerade den Ausweg in der Hybridisierung im Sub. Dieser Film ist halt eine hundertprozentige Komödie. Die wollte nie was anderes sein und kann man auch nicht anders rahmen. Und als diese Komödie funktioniert sie. Bei Lighthouse, selbst da, witzigerweise, habe ich 2-3 Momente gehabt, das war so absurd. Eben genau mit dieser komischen Absurdität an dieser Schwelle, an der ja Horror irgendwie immer lang kratzt, ist das ausgeführt worden, dass ich da auch gelacht habe, so aufgelacht habe. Na klar, wenn du eben die Mittel bis aufs Äußerste ausreizt, kannst du danach eben diesen Lacher erzeugen. Nur bedeutet das ja, dass überall Lacher funktionieren, außer im Genre Komödie, ne? Irgendwie gerade. Das ist gerade auf so einer Talfahrt meines Erachtens. Ne? Jetzt muss ich nochmal darüber nachdenken, als wir Stuber besprochen haben. Ne? Wenn ich mir jetzt so retrospektiv diesen Film anschaue, muss man auch einmal sagen, 6 hinsetzen, ne? Weil das ist genau das, dieses Netflix-getrimmte Parameterdenken und dann 2-3 gut geschriebene Gags und that's it. Ja. So, also das bedeutet, wir sind in so einer Brachlandschaft komödiantisch gerade irgendwie angekommen. Pseudokomödien müssen wir jetzt Horrorfilme schauen und damit die Gesellschaft sortieren. Ja. Das ist ja unfassbar eigentlich.
Ja, wann hast du auch das letzte Mal einen romantischen Film gesehen, der wirklich im Kino groß angekommen ist?
Das ist ja unser großes Leidensthema in diesem Podcast, ne? Die erste große Rom-Com unserer Zeit. Ganz schön fatalistisch jetzt, ne? Am Ende dieses Podcasts. Und das bei der Besprechung eines Films wie Naked Gun. Das ist Irgendwie verkehrte Welt heute, ne? So ein bisschen.
Ja, ja.
Wenn ehrlich ist. Bei mir weintechnisch und jetzt auch thematisch.
Vielleicht hängt das auch mit unseren Zeiten zusammen. Ja. Was besprechen wir nächstes Mal?
Ich weiß jetzt nicht, ob das besser wird, ehrlich gesagt. Wir besprechen, nachdem ich ja schon Bad Boys 2 als einen meiner Lieblingsfilme auserkoren habe, Bad Boys for Life. Und als zweites machen wir Jojo Rabbit als Genrefilm.
Cool, ich freue mich.
Was ist das denn für ein Genre, wenn ich fragen darf nochmal? Nazi-Film oder Nazi-Persiflage? Ja, Komödie. Hey, guck mal, da haben wir es. können wir gleich mal einen Statusreport abgeben, wo die Komödie heutzutage steht.
Ja, dann bis dann, ne?
Ciao.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love her.